Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
So, Folge 153, Worum Podcast. Hose runter, Blockflötengesicht ist der Titel. Und ihr hört es schon an meiner Stimme, die letzten Tage als Werder-Fan waren schwierig. Vor allem, wenn man so exzessiv bei Social Media unterwegs ist wie der liebe Thomas, wir kommen gleich zu dir, mein Freund, und der liebe Jan, aber eins nach dem anderen. Thomas hat im Vorfeld schon gesagt, wir machen das heute, wie heißt die junge Dame noch, Marie Kondo-Style.
Ja, wir machen es ja. Marie Kondo-Style. Ich bin heute so ein bisschen Marie Kondo. Herzlich willkommen auch von mir.
Wollte ich gerade sagen, laut Marie Kondo, eins nach dem anderen, und das Erste, was ich zu sagen habe, ist, schön, dich wiederzuhören, mein Freund.
Gleichfalls. Selten so schwer gewesen, ein Spiel einzuordnen, fand ich.
Und einen Termin zu finden.
Es gibt so viel zu besprechen nach dieser Katastrophenleistung da in Heidenheim, und ausgerechnet jetzt hast du so wenig Zeit, weißt du? Ich fühle mich auch vernachlässigt, sonst schickst du mir jeden Tag einen Blumenstrauß oder so ein Selfie mit Duckface oder so ein paar Herzchen. Nichts kam diese Woche. Was ist los? Warum ist schon wieder Donnerstag, mein Lieber?
Ja, wir sind momentan bei der Arbeit dabei, neue Technik einzuführen. Und ich habe mich nun, ehrgeizig wie ich bin, dazu bereit erklärt, sämtliche Schulungen für die Technik durchzuführen. Ja. Und damit bin ich jetzt derzeit beschäftigt. Sprich, ich rede jeden Tag 8 Stunden, was per se ja erstmal nichts Ungewöhnliches ist, weil ich unter anderem auch meinen Podcast mache. Aber leider ist das dann zeitlich immer so ein bisschen problematisch. Und deswegen haben wir jetzt eine Mittagspause genutzt, um wenigstens mal eben schnell eine kurze Folge aufzunehmen. Und dann kommt dann genau das ins Spiel, was du gerade gesagt hast. Eigentlich gibt's so krass viel zu besprechen. Und deswegen nicht wundern, wenn der Jan heute ein bisschen schneller redet.
Ja, okay. Also gut, sozusagen bei euch in der Redaktion auch Lost in Transition. Das war nämlich die zweite Idee für den Folgentitel. Verloren im Übergang. Also geht's dir so ein bisschen wie Ole Werner, der da ein neues Betriebssystem draufspielen muss auf die Truppe, und das auch noch hier und da hakt, wie wir ja gesehen haben. Nee, Marie Kondo, ich weiß gar nicht, ob das jedem bekannt ist, ist, glaube ich, sozusagen die internationale Aufräumlegende. Ja, Aufräum-Ikone, Bücher, Fernsehserien, die Frau hat Millionen verdient, indem sie Leute besucht und deren Zimmer aufräumt.
Also ich musste sie googeln.
Ja. Na gut, wir können ja bei in die Shownotes, wie es so schön heißt, oder bei Twitter noch einen kleinen Marie Kondo-Link einlegen. Nee, aber wie gesagt, Marie Kondo kommt zu dir nach Hause in eine völlig überfüllte, renovierungsbedürftige Wohnung und räumt erstmal auf, nimmt jeden Gegenstand in die Hand und fragt sich, braucht man das noch? Ja, bringt uns das irgendwie weiter? Hast du es mal benutzt?
Ist das Kunst oder kann das weg?
Ja, oder macht das dein Leben besser? Macht das oder im übertragenen Sinne, macht das die Mannschaft stärker in der nächsten Zeit, wenn wir uns weiter mit diesem Thema beschäftigen? Deswegen würde ich vorschlagen, wir fangen mal mit so einem Marie Kondo-Prinzip an und räumen mal die Themen ab, fangen mal ganz oben an, und du kannst dann ja gerne, wenn ich als Marie Kondo durch bin, als Tine Wittler, kannst du dann ja gerne die Werder-Welt, kannst du ja alles rosa tapezieren dann.
Ja. Ich bin Tine Wittler.
Das fand ich nämlich sowieso immer am geilsten an diesen Renovierungsshows, ne? Tine Wittler, wenn dann sich irgend so ein Klaus Peter aus Köln-Porz sich dann so ein Jacuzzi mitten ins Wohnzimmer stellen lässt, und dann kommt so ein Renovierungstrupp. Weißt du noch Köln, als wir zusammen gewohnt haben, da hatten wir auch mal so eine Truppe zu Gast.
Ja, genau. Und die haben wir aber wieder rausgeschmissen.
Und haben sie wieder rausgeschmissen, und für diese wirklich lustige Anekdote haben wir jetzt leider keine Zeit, vielleicht in der nächsten Folge.
Genau. Marie Kondo-Style. Du bleibst deiner Rolle treu, ich bin sehr stolz auf
dich. Absolut. Aber dann lass uns doch mal mit dem größten Ding anfangen, was da irgendwie im Raum steht, der Elefant im Raum, das große, die große Vollholz-Schrankwand. Die da noch drin steht, rein thematisch. Fangen wir oben an. Brauchen wir eine Trainerdiskussion? Wie ist da deine Einschätzung nach dem 2:4? War der Frust logischerweise groß, ja, bei uns auch. Ja. Die Wut auch groß. Und die Rücktrittsforderungen wurden auch von Medien zumindest aufgegriffen und abgetan zwar, aber sie war ein Thema plötzlich.
Ja, ich glaube, die Frage an mich, ob wir eine Trainerdiskussion brauchen, die stellt sich nicht, weil wir sie haben.
Ja,
also das kann man, glaube ich, unumwunden so sagen.
Ja, du hast recht, wer sagt, wir haben keine Trainerdiskussion, führt eine Trainerdiskussion.
Ja, genau. Herr Salihamidzic. Ich sehe das sehr ambivalent und da bin ich dann auch ganz typisch Siegert im Worum-Podcast unterwegs. Ich glaube, dass es einerseits andererseits gibt. Also dieses kategorische Werner muss weg mag ich nicht unterschreiben und mag ich nicht laut brüllen und gleichzeitig kann ich aber...
Warum nicht?
Naja, weil ich mir selbst einbilde, sagen zu können, dass ich dafür nicht die umfassenden Informationen habe, um zuverlässig zu der Meinung zu kommen, dass Ole Werner nicht mehr gut ist in dem, was er macht und das Team nicht mehr erreicht und nicht mehr die Dinge schafft umzusetzen, die dieses Team besser machen sollten. Aber gleichzeitig kann ich die Punkte, die der eine mehr, die andere weniger vehement in diese Diskussion einbringt und die dann letzten Endes dazu führt, zu sagen, ey, der muss weg, kann ich zumindest im Ansatz nachvollziehen. Und da sind wir dann wieder bei meinem Lieblingsthema Außendarstellung und Kommunikation. Denn die Punkte, die genannt werden, also Stichwort, keine Ahnung, warum spielt Jung immer noch? Warum spielt Groß immer noch, auch wenn sie schlecht gespielt haben? Das sind alles Punkte, die ich nachvollziehen kann, weil ich das ähnlich sehe. Ja, dass die eben nicht mit Leistung überzeugt haben in den letzten Spielen. Aber die Antwort auf die Frage, warum spielen die trotzdem, hat mir bislang niemand gegeben. Und also der Einzige, der sie mir geben könnte, wäre wahrscheinlich Werner gewesen, vielleicht noch andere Leute aus dem Trainerstab oder aus dem Team. Aber diese Antworten habe ich zumindest bislang nicht gehört und deswegen bilde ich mir ein oder sage ich, ich kann noch nicht genau sagen, ob Werner wirklich die Vollflinse ist, die mittlerweile erschreckend viele Werder-Fans gerade in Social Media in ihm sehen. Wie ist es denn bei dir?
Ich kann gleich mal versuchen zu erklären, zumindest, was ich glaube, was ihn bewegt hat zu dieser Aufstellung. Ich will noch mal eine Nachfrage stellen bei dir vorher. Ja. Du kannst die Kritik verstehen, jeder kann die Kritik natürlich verstehen. Die Frage ist, hätte die Mannschaft deiner Ansicht nach zum jetzigen Zeitpunkt schon weiter sein müssen? Also dauert dir der Übergang zu lang?
Das finde ich eine total gute Frage, aber ich traue mir eine Antwort nicht zu. Also meine Tendenz ist zu sagen, okay, Leute, also mal Kirche im Dorf lassen. Wir sind am vierten Spieltag. Ja,
genau, das spielt ja schon eine Rolle, in welchem Stadium der Saison wir uns gerade befinden.
Genau. Und ich glaube, dass auch gemessen an den Punkten, die wir in den letzten Folgen schon angeführt haben, es durchaus berechtigt ist, auch als Argumentation gelten zu lassen, dass Werder im Allgemeinen und Ole Werner im Speziellen auch in den letzten Wochen noch mit wirklich signifikanten Veränderungen umgehen musste. Ja, und das ist, du hast es auch bei Social Media schon mehrfach ins Feld geführt, beispielsweise der Verlust eines wirklichen Führungsspielers und des besten Stürmers. Das ist einfach was du nicht mal eben so auffängst. Und auch die Argumente, die wir mit Blick auf Senne Linnen oder De Mann oder so gehört haben, das sind ja Sachen, die du nicht von der Hand weisen kannst. Ja, Ole Werner setzt die ja nicht einfach in der Startelf nicht ein, weil er die Werder-Fans trollen will, ja, sondern er setzt die ein, weil er eine Meinung dazu hat. Und von der Meinung muss man nicht überzeugt sein. Weil er
auch jeden Tag im Training sieht. Ne?
Ja, genau. Aber ne, und von der Meinung muss man nicht überzeugt sein. Und man kann da anderer Meinung sein und sagen, aber es würde doch total Sinn machen, wenn die bewährten Stammkräfte schlecht spielen, den Neuen eine Chance zu geben. Ist eine Sichtweise, die ich komplett nachvollziehen kann und die ich an einigen Punkten auch sogar mittrage. Richtig. Aber, und da kommen wir dann an den Punkt, wo ich finde, dass dann auch die Trainerdiskussion mindestens erlaubt ist, ja, er tickt nicht so und er tickte auch in der Vergangenheit ehrlicherweise nicht so, muss man ja auch sagen. Also in der Aufstiegssaison war das oft so, dass er wirklich auch festgehalten hat an Spielern, die für ihn sein Gerüst bildeten, selbst wenn die schlecht gespielt haben. Und dass er in bestimmten Situationen dann an Leuten wie Grosso und Jung festhält und denen auch schlechte Leistungen zugesteht und gleichzeitig sitzen aber junge Spieler auf der Bank, die mit den Hufen scharren und dass dann die Fans sagen, ja, aber jetzt lass die doch endlich mal spielen, das verstehe ich total gut. Ich finde halt eben bloß, solange dabei keine Erklärungen rumkommen von Werder-Seite, müssen, sage ich jetzt einfach mal so, müssen sie sich auch nicht wundern, dass der Unmut größer wird, weil die Leute halt eben ihre Schlussfolgerungen ziehen, obwohl sie gar nicht genau wissen, was die eigentlichen Gründungen dafür sind.
Ja. Zwei Sachen dazu. Ich glaube, das lässt sich schwer mit letzter Saison vergleichen, weil in der letzten Saison natürlich diese Leute gespielt haben, da waren wir Aufsteiger, da mussten wir irgendwie die Klasse halten und es gab ja gar nicht die Alternativen auf der Bank, die sich da jetzt aufgedrängt haben. Ja, Buchanan hat in keinem Spiel überzeugt, Grujew hat in keinem Spiel wirklich überzeugt und da waren ja auch schon, war ja das Spielermaterial auch schon ausgeschöpft. Ja, so. Und dass er da erstmal drauf setzt, irgendwie durchzukommen und die Klasse zu halten, gerade wenn es nicht läuft, wie in der Rückrunde, das kann ich nachvollziehen. Jetzt ist die Situation natürlich anders, weil jetzt hast du natürlich, wenn du dir vor dem Heidenheim-Spiel die Aufstellung anguckst und wenn du dir dann die Bank anguckst, ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal so eine starke Bank hatten, ja jetzt sind die Alternativen da. Ne? Und das Ziel ist ja wohl, glaube ich, unbestritten, diese Transition, diesen Übergang jetzt irgendwie hinzukriegen. Also ohne Füllkrug anders nach vorne zu spielen. Ja. Die neuen Verpflichtungen aus Belgien, die ja nun beide nicht nur auf dem Papier, sondern die ja schon nachgewiesen haben, dass sie richtig Qualität haben, die einzubauen. Ja. Gerade Sechs und linker Verteidiger. So, jetzt ist, glaube ich, also jetzt kommt man nicht mehr damit weg als Trainer, wenn man sagt, ich habe ja nichts auf der Bank sitzen. Ja, das ist ja auch kein Zufall, dass alles, was auf der Bank saß oder vieles in der letzten Saison, jetzt in der Winterpause verkauft wurde. Ne?
Ja, so, das stimmt. Das
Grujew, Schmidt, Buchanan, das ist ja, war ja das klare Ziel, die Qualität zu verbessern und deswegen Linnen, De Mann und Cater zum Beispiel zu holen. So, ich will nochmal erklären Heidenheim, ne? Weil ich habe da auch drüber nachgedacht und wir hatten ja auch in der letzten Ausgabe bei Rate die Aufstellung, meinte ich ja auch schon, ich gehe davon aus, dass er bis auf Sturm mit der gleichen Truppe aufläuft, die Mainz 4-0 geschlagen hat. Ja? So, Leistungsprinzip. Ja, klingt jetzt erstmal komisch, aber wenn du 4-0 gewinnst, dann ist das erstmal die Leistung, auf die es ankommt, ja, so für das nächste Spiel. Ich hatte dann kurz vor dem Spiel, ich dachte schon, meinte ich ja auch in der letzten Ausgabe, Linnen ist am dichtesten dran, ja, so, da dachte ich noch am ehesten, dass der kommt und groß draußen bleibt. Ich will jetzt nochmal versuchen zu erklären, was vermutlich in Ole Werners Kopf bei der Aufstellung vorgeht, ja. Heißt nicht, dass ich das auch so richtig finde, ne? Ich will es nur versuchen zu erklären, um auch mal so ein bisschen diese Aggressivität rauszunehmen aus dieser Diskussion. Wenn du 4-0 zu Hause gewinnst mit dieser Mannschaft, gibt es erstmal grundsätzlich wenig Argumente zu wechseln, ja? So. Ist ein Fußball, altes Fußball, never change the winning team, bla, bla, bla. Okay. Kann ich akzeptieren, ja? Dass der Mann nicht von Anfang an spielt, kann ich auch noch im Kopf nachvollziehen, glaube ich, dass Oles Argument war, erstens, der hat seine Stärken in der Offensive, wir haben da aber als Gegenspieler Dingchi, die kommen über die Seiten, ich brauche eher einen defensiv ausgerichteten Linksverteidiger, der auch schon mal in Heidenheim gespielt hat, der weiß, wie es da zugeht, worauf es da ankommt. Auch das konnte ich noch im Kopf, also konnte ich noch akzeptieren, ja, als Entscheidung konnte ich nachvollziehen, ja. Bei Linnen kam dazu, das erzählte Björn Knips von der Deichstube unter anderem, dass sich da wohl Mitspieler beschwert hatten und Ole auch meinte nach dem Bayern-Spiel, der hat nur für sich gespielt, der hat die taktischen Vorgaben nicht umgesetzt. Auch auf sowas muss ein Trainer natürlich hören, wenn die anderen Spieler kommen und sowas sagen. Dann war Linden noch erkältet, konnte auch nicht trainieren, hat also auch nicht den Abstand zur Mannschaft abkürzt. Und dabei geht es ja nicht um die individuelle Qualität. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass unsere beiden frischen Belgier da mehr Qualität haben als groß und jung, sondern es geht ja darum, die in dieses System zu implementieren, das bei Werder ja eh schon wackelt durch die Umstellung, Füllkrug und so weiter. Ja. Ja. So. Das nur dazu zur Erklärung, was ich meine, was Oles Hintergedanken waren, nochmal so aufzustellen. Und, muss ich auch sagen, habe ich sogar getweetet kurz vor Anpfiff, als ich gesehen habe, geil, er spielt mit Woltemade vorne. Ich fand's geil. Ja.
Ja.
Fand ich auch erstmal eine geile Idee, so diesem Spieler als Duxch kaum trainiert die Woche, war angeschlagen irgendwie und dann Woltemade, der ja ein geiles Spiel gemacht hat gegen Mainz, wo er ja so früh reinkam, schon in der ersten Halbzeit, haben wir letzte Ausgabe drüber gesprochen, ne, als ähnlichen Spielertyp und Duxch erstmal auf der Bank zu lassen, auch das konnte ich erstmal nachvollziehen und dachte, naja gut, ist Ole Werner Safety First, aber ich habe die Argumente verstanden.
Ja, und war für mich auch in einer schwachen Werder-Mannschaft in der ersten Halbzeit der beste Mann auf dem Platz.
Ja.
Aber wirklich Bälle richtig gut festgemacht und auf das Nachrücken gewartet.
Absolut.
Aber nochmal zwei andere Punkte, ja?
Ja, okay, und dann komme ich zum großen Aber, denn was dann nach dem Anpfiff passiert ist, hat natürlich alle
überlegt. Führ das mal zu Ende aus, ja.
Alle, bitte?
Führ das mal zu Ende aus. Meine beiden Punkte machen so einen leichten Sprung, deswegen mach du erstmal zu Ende.
Nein, also soweit und deswegen kann ich dieses ganze Geschimpfe voll, ja, der macht diesen Bett, der Bäh, muss ja doch mal von Anfang an und so. Nein, so funktioniert ein Mannschaftssport nicht. Du nimmst nicht einfach, ne, wie beim Computerspiel, setzt einen rein und es funktioniert. Nein, es sind ganz sensible Abläufe, die sich dadurch ändern. Ich habe gestern Real gegen Union gesehen auf The Zone, ja. Co-Kommentator Sami Khedira, ja. Der erzählte, dass er mit Urs Fischer gesprochen hat, mit dem Union-Trainer, und ihn gefragt hat, warum ist Bonucci einer der besten Innenverteidiger der Welt vielleicht, der letzten Jahre, ja, den habt ihr seit 3 Wochen, der spielt nicht, warum? Ne? Und Urs Fischer hat ihm genau das gesagt, was aus Oles Mund hätte kommen können. Er sagt, ich habe die Achse Knoche und Khedira, die spielt seit Jahren bei mir und stabilisiert meine komplette Spielidee. Ja. So. Jetzt hat sich Rani Khedira ist ausgefallen, da spielt jetzt der Kral, ja, der bestimmt mittelfristig auch, ne, bei FIFA mehr Karrierechancen hat als ein Rani Khedira, der schon 32 ist. Aber es geht eben nicht um das Individuelle, sondern es geht um die Mechanik der kompletten Mannschaft. Und dann sagt er, und wenn mir Khedira da schon fehlt, dann nehme ich Knoche nicht raus, selbst wenn Bonucci auf der Bank sitzt. Jetzt hat sich Knoche auch verletzt, deswegen hat Bonucci gestern bei Real gespielt. So, aber das will ich nur sagen. Bei RB Leipzig, das gleiche Ding. Kompletter Umbruch habe ich letztes. Die haben 10 Raketen da vorne drin, alles mega Spieler. Aber es spielen im Moment Openda und Simons. Ja. Und ansonsten spielt, genau aus dem gleichen Grund, der alte Kampel, und nicht das Megatalent Seiwald, das sie für die 6 geholt haben. Und es spielt nicht Seschko, der Megastürmer, der nach jeder Einwechslung trifft, ja, sondern es spielt der alte Paulsen und Forsberg. Warum? Weil die das ganze Gebilde in der Balance halten. Und das ist halt, glaube ich, auch die Idee oder der Hintergedanke bei Ole, ne? Und der ist soweit jetzt nicht verrückt oder wie manche im Internet behaupten, der ist doof oder der ist, ne?
Aber er hat nicht funktioniert.
Der sieht das nicht.
Das ist der Unterschied, ne?
Ja. Ich will ja auch nur sagen.
Das ist kein Vorwurf, ne? Das muss man bloß einfach dann auch jetzt als quasi als Schlussfolgerung des Spiels in Heidenheim dann auch konstatieren.
Genau.
Das hat halt nicht funktioniert.
Und dazu wollte ich jetzt kommen. Das ist dann Marie Kondo Teil 2, ja? Also Marie Kondo Teil 1 würde ich jetzt für mich erstmal so wegsortieren. Das ist alles irgendwie nachvollziehbar und auch nicht anders, als es andere Vereine in dieser Umbruchssituation gerade handhaben. Ja? Nur was dann, wie gesagt, nach dem Anpfiff, da passiert es auf dem Platz, ist halt genau das Gegenteil von dem, was sich Ole erhofft, erwünscht und erwartet hatte. Ne? Nämlich, dass genau diese erhoffte Stabilität und so genau von diesen Spielern, Jung verschuldet den Elfer, schon vor dem Freistoß sieht, Groß im Mittelfeld, ne, wie er sich mit einer Körpertäuschung lässt, er sich komplett aus dem Spiel nehmen. Friedel, eine absolute Katastrophe gegen Dingschi wieder. Ne? Mhm. Also genau diese Sachen, weswegen ich nachvollziehen konnte, dass er diese Jungs aufstellt, nämlich kennt Heidenheim, kennt Stabili, bla 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 bla, sind leider alle auf dem Feld in sich zusammengefallen.
Ja. Genau, und jetzt da gehen ihm halt dann auch wirklich, da gehen ihm dann so langsam die Argumente aus. Ich würde ganz gerne mit dir nochmal eben über die
zwei. Naja, aber
über
es die war ja trotzdem nicht falsch, weißt du? Es war ja bevor er aufgestellt hat, was heißt, es gehen ihm die Argumente, ja. Also, finde ich schwierig, naja, weil ich halte das immer noch nicht für eine falsche Entscheidung.
Nee, ja. Nein, aber damit meine ich, dass er diese Erfahrung, das, was ihm da gerade passiert ist, das ist ihm in diesem Jahr mehrfach passiert.
Ja, natürlich.
Also wir haben ja auch in der Rückrunde der letzten Saison, da kommen wir jetzt gleich zu dem Punkt, den ich eigentlich nochmal eben bei dir auch nachfragen wollte, aber wir haben ja auch in der Rückrunde der letzten Saison schon Spiele gehabt, wo er mehrfach an den altbewährten Stammkräften auch nach schlechten Leistungen festgehalten hat. Und es eben nicht den gewünschten Effekt hatte.
Ja, weil es natürlich allerdings auch wenig Alternativen auf der Bank gab, ne? Muss man halt auch dazu sagen. Aber ich finde auch die Rückrunde, die hat ja mit der Situation jetzt nichts mehr zu tun. Also jetzt ist ja eine komplett andere, das Setting ist ja komplett anders.
Okay, aber dann interessiert mich umso mehr mal die Nachfrage, weil die beiden am häufigsten geäußerten Argumente, die man, wenn man jetzt so in der Wutblase sich mal ein bisschen umschaut, ja, in Social Media, die dann kommen, die noch halbwegs irgendwie greifbar sind, ist ja, guck dir mal Werners Statistik im Kalenderjahr 2023 an.
Ja.
Ja, die halt wirklich einfach schlecht ist. Und dann kommt man an einem bestimmten Punkt einfach dann natürlich zwangsläufig auf die offene Frage, also gar nicht ketzerisch gemeint, sondern auf die offene Frage, gehört es nicht auch zu einem guten Trainer und nicht auch ein Stück weit zum Berufsbild Trainer, dass du in der Lage sein musst, bestimmte Werkzeuge in die Hand zu nehmen, um halt eben Dinge, die offensichtlich nicht mehr richtig funktionieren, auch zu verändern, ja, oder Neues auszuprobieren, ja, oder, ne? Also dir Wege und Kniffe als junger Trainer zu erarbeiten, die dir garantieren, dass du Impulse geben kannst, richtig, an das Team, damit es besser wird. Ja. So, und die Frage wäre halt, ist das für dich ein Argument, was du zählen lässt, oder sagst du, jein, weil?
Nee, das ist ein Argument, was ich absolut zählen lasse, allerdings nicht für die Rückrunde, sondern das Argument zählt ab jetzt. Mhm. Weil, guck mal, in der Rückrunde, es gab keine Alternativen, ne? Da saßen Spieler, müssen wir nicht drüber sprechen, die uns jetzt nicht stärker, die Rückrunde ist auch, lässt sich ja gar nicht mehr damit vergleichen. Jetzt ist nämlich genau das Ding da. Jetzt hat er zum ersten Mal diese Instrumente, von denen du gesprochen hast, auch wirklich alle zur Hand. Mhm. Ja, das heißt, De Man und Linnen haben beide mal länger als 3 Tage mit der Mannschaft trainiert. Das gab's bisher nicht. Ja. Cater ist zum ersten Mal dabei. Mhm. Ne? So, du hast mit Bourré, der jetzt in die Abläufe integriert sein könnte, müsste, sollte nach 1,5 Trainingswochen. So. Mhm. Ab jetzt hast du diese Instrumente erst. Du hattest sie ja vorher nicht. Er hatte sie ja nicht. Ne? Er hatte Instrumente. Ja, er hatte Werkzeuge, nehmen wir mal Linnen und De Man als Werkzeuge, die total geile Werkzeuge sind, aber die, ne, die total mega, die besten Schraubenschlüssel der Welt, aber mit denen ließen sich die Muttern noch nicht richtig greifen, weil das System noch nicht richtig, weißt du, was ich meine? Mhm. Aber jetzt gibt es langsam keine Entschuldigung mehr, weißt du? Jetzt muss dieser Umbruch stattfinden und jetzt ist bei Werner genau das gefragt, finde ich, was du jetzt gerade zu Recht eingefordert hast, nämlich jetzt muss er dafür sorgen, dass sich eine neue Gruppe bildet, ja, dass auch der Team Spirit, das ist nämlich auch ein großes Problem, da möchte ich gleich nochmal was zu sagen, dass sich eine neue Hierarchie bildet in der Mannschaft, ja, dass die Idee implementiert wird und dass diese geilen neuen Werkzeuge, und das Beste ist ja Cater, das ist ja der Universal, das Schweizer Taschenmesser, MacGyver Taschenmesser, so, dass aber jetzt erst zum ersten Mal wirklich eingesetzt werden kann. So.
Ja, wobei du jetzt auch nicht erwarten darfst, dass Cater halt von Anfang an spielt und so, ne? Doch, kommen wir ja nachher noch zu. Würdest du machen? Wir machen nachher Rate die Aufstellung, ne? Wir gucken auf jeden Fall noch drauf.
Ja.
Aber das spielt genau in die Richtung, in die ich ohnehin auch gehen wollte, ne? Also weil das sehe ich nämlich auch so. Ein Stück weit kann man wirklich festhalten, er hat seinen Kredit verspielt. Das ist dann jetzt de facto dann auch wirklich so. Also die Kritik wird immer lauter.
Ja, aber
du sagst es doch gerade selbst.
Ja, okay. Aber Kredit verspielt klingt mir ein bisschen. Ne,
das ist ja überhaupt nicht böse gemeint, ne, aber es ist ja schon so, dass es halt eben eine relativ lange Phase in der Ole Werner Ära gab, wo er untouchable war, also auch bei einem ganz großen Teil der Fans. Also selbst die ersten Wochen und Monate, wo es dann in der Rückrunde irgendwie immer schlechter wurde, hast du ja gefühlt wirklich kaum jemanden gehabt, der öffentlich sich getraut hat zu sagen Werner raus, ja.
Wäre jemand eigentlich auf dem Markt, wo du sagst, der Trainer macht uns jetzt sofort besser, jetzt mal abgesehen von Hansi Flick?
Nee, in der Tat fiele mir niemand ein, was nichts zu bedeuten hat, aber
vielen Rausschmeißforderungen, die man ja immer schnell machen kann, aber einen Alternativvorschlag habe ich noch keinen gelesen, ehrlich gesagt.
Ja, Vorschläge habe ich sowieso auch überhaupt noch gar keine wahrgenommen. Aber wir kommen jetzt ehrlich gesagt auch wieder an einen Punkt, an mein Lieblingsthema, wenn es um Trainerdiskussionen geht. Und ich finde halt eben, und das ist dann für mich ehrlicherweise auch das Teil des Jobs, ja, du musst als Trainer auch gut darin sein, Dinge zu erklären. Ja. Also sei es nun deinen Spielern. Und deinem Team, um das besagte Ubuntu beispielsweise nicht zu gefährden.
Nee, das ist weg im Moment.
Ja, da kommen wir ja gleich zu. Ja. Aber du musst halt eben, finde ich auch, und ich finde, das ist auch mittlerweile Teil des Jobs, in der Lage sein, wenigstens ein Stück weit zu erklären, was die jeweilige Situation, in der dein Team steckt, deiner Meinung nach auslöst und wie du gedenkst, das zu handeln. Du sollst ja jetzt gar nicht im Detail sagen, ich setze mich jetzt mit Marco Friedl hin und trinke 2 Stunden Kaffee mit dem und danach ist er wieder gut. Aber du sollst wenigstens den Leuten, die draußen anfangen, Kritik an dir zu äußern, wenigstens ein Stück weit eine Idee davon geben, was so dein Mindset ist.
Ja, okay.
Weißt du?
Ja,
findest du nicht wichtig, aber so entsteht ja Druck.
Ja, finde ich
so
auch.
So entsteht ja öffentlicher Druck.
Aber ich finde, bevor man darauf reagiert, sollte auch eine gewisse Schwelle der seriösen Kritik erstmal erreicht sein. Ja, du musst ja nicht als Trainer dich rechtfertigen, wenn irgendwie 3 Leute was in Großbuchstaben mit 4 Ausrufezeichen deinen Kopf fordern im Internet. Das ist ja noch, kann ja noch nicht der Anlass
sein. Aber das meine ich doch auch überhaupt nicht. Aber das meine ich doch auch gar nicht.
Nee, aber
ich meine natürlich auch Medien.
Aber auf welcher Schwelle sind diese Rücktrittsforderungen? Das ist ja nun ein Teil.
Es geht doch nicht, Mann, Thomas, hör doch mal auf so zu polemisieren. Es geht doch gar nicht um Rücktrittsforderungen, es geht um Kritik. Berechtigte Kritik. Klassisches Beispiel ist, weil wir auch im Vorgespräch drüber gesprochen hatten, klassisches Beispiel ist, die Deichstube fragt bei Ole Werner nach, warum hat Duxch nicht von Anfang an gespielt? Mhm. Ja? Ole Werner gibt einen Allgemeinplatz raus, Entscheidung des Trainers, wir mussten reagieren. Dann geht die Deichstube zu Duxch und Duxch sagt der Deichstube, ja, weiß ich auch nicht, ich war fit. Jetzt stark verkürzt, ne? Aber es wird halt aus den Erzählungen von Knips wird von der Deichstube wird deutlich, Duxch hat das nicht verstanden. Duxch war so ein bisschen beleidigt, auch angesäuert. Ja, war beleidigt. So, und das sind halt Punkte, wo ich da mag es Gründe für geben, aber wo ich halt eben finde, dass das eine Situation ist, die möglicherweise dazu führen könnte, dass einer der Leistungsträger, einer der Führungsspieler jetzt, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ohne Not Gefahr läuft, auch als vielleicht etwas Negativität reinzubringen. Und vielleicht ist auch das ein Aspekt, den du ja gerade gesagt hast. Ja. Ubuntu ist weg.
Das ist nämlich, finde ich, das ist ein riesiger Aspekt, glaube ich.
Ja, und ich finde, das ist auch Aufgabe des Trainers, da sensibel zu sein.
Aber auch das kannst du nicht verordnen. Ne? So eine Gruppe muss sich finden. Das ist ja eine Fußballmannschaft, ist ja nichts anderes als eine Schulklasse oder so. Oder ein Orchester. Ja, so. Und wenn da, ne, das spielt als Gruppe gut zusammen. Wenn aber einzelne Instrumente sozusagen rausgenommen werden, die vorher wichtig waren und andere reinkommen, ja, und dann halt auch neue Instrumente, wirklich glänzende Goldinstrumente reinkommen, wie Kater, so, dann wirkt sich das natürlich auf das komplette Orchester erstmal aus. Ja, so, dann müssen alle dann wieder versuchen zusammenzuspielen. Und dann darf nicht der eine, der das gleiche Instrument spielt, wie das Goldene, das neu dazukommt, nicht mit Absicht, ne, das neue Instrument schief aussehen, schief klingen lassen, um selber besser, weißt du, was ich meine? Wir waren im Zweitliga-Jahr, im Aufstiegsjahr, haben wir von diesem Ubuntu-Feeling. Jeder rennt für alle, ne? Oder jeder rennt für jeden. Wir sind eine Gemeinschaft. Davon haben wir gelebt. Ja, davon hat jetzt zum Beispiel Heidenheim. Das war der große Unterschied, genau, dass Heidenheim dieses Ubuntu-Feeling hatte, genau, und uns deswegen nach dem 2:2 Ausgleich, wo das Momentum ja schon wieder bei uns war im Spiel. Ich war eigentlich fest davon überzeugt, dass wir das Ding dann drehen.
Ja, ich auch. Genau.
So, ja. Aber dieses Ubuntu, das hat Frank Schmidt auf der PK nach dem Spiel gesagt, hat gesagt, nach dem 2:2 habe ich meine Leute zusammengerufen kurz, meine Säulen, habe gesagt, so, und jetzt alle zusammen und wir fassen uns an den Händen, jetzt sind wir wieder in so einer Situation, die hatten vor 2 Wochen auch 2:0 gegen Hoffenheim geführt und noch 2:3 verloren, ne? Jetzt machen wir Ubuntu und halten dagegen und geben nochmal 120%. So, und haben uns dann wieder niedergerungen. Letztes Jahr haben wir das geschafft, Anfang der Saison in Dortmund und so weiter, solche Spiele auf unsere Seite zu ziehen mit Team Spirit. Jetzt hast du mit Füllkrug sozusagen Schulklasse, der Klassensprecher, der schönste Junge in der Klasse ist weg, ja. Du hast mit dem Klassenclown, mit Leo, der ist gerade richtig stinkig, der verbreitet keine gute Laune mehr, erzählt keine Witze mehr, sondern sitzt nur noch in der letzten Reihe mit verschränkten Armen, weil er nicht mehr spielt. Du hast mit Duxi, den sympathischen Kumpel vom Klassensprecher, der auch nicht ganz glücklich ist, ja, und du hast den Klassenstreber in Anführungszeichen, der bisher immer mit gutem Beispiel vorwegging, der aber einen Fehler nach dem anderen macht und jetzt sogar als Kapitän in Frage. Weißt du, was ich meine? Das wirkt sich natürlich auf die komplette Gruppe aus.
Ja.
Du hast auch solche Leute wie Schmidt, Grujew und Dingchi, die total integrative, nette, von allen geliebte Personen waren und die für so einen Ausgleich, die sich auch damit abgefunden, die haben nicht gemotzt, die waren Ersatzspieler, die waren demütig, die haben gelernt, so, weißt du? Und diese ganze Struktur ist weg.
Ja, und das ist genau der Punkt, wo ich dann, ne, und jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich dann sage, da ist meine Meinung zu Ole Werner mittlerweile auch, ich habe mehrere Fragezeichen über dem Kopf, weil ich finde, wenn man das von als Außenstehender wahrnimmt, dass Ubuntu weg ist, ja, dass es da irgendwie knirscht im Gebälk, ja, dann wäre mein Selbstverständnis für jemand, der verantwortlich für diese Gruppe ist, als Trainer, als jemand, der letzten Endes ja auch die sportliche Ausrichtung dieses Gesamtkonstruktes
auch irgendwie lenkt. Diese Jungs ja auch führt, ja auch menschlich.
Ja, ne? dann wäre halt meine Idee, setze Impulse, um diesen Team-Spirit, der ja als Geist da ist, das sind ja immer noch mehr oder weniger oder ein ganz großer Teil sind die gleichen Leute, die das mal konnten, setze Impulse, um das wieder in irgendeiner Form in Gang zu bringen. Richtig. Und ich bin halt einfach der Meinung, dass du das nicht tust, indem du unerschütterlich an einem Status quo festhältst, der immer häufiger nicht mehr funktioniert.
Absolut, bin ich total bei dir, aber bisher führte am Status quo noch wenig vorbei, weil die Neuen...
Da bin ich bei dir.
Die Neuen, ne, die ins Orchester kamen mit Pauke, Saxophon und Querflöte, halt erst einmal geprobt haben mit den anderen.
Ja, und sich an das Taktgefühl gewöhnen müssen. Ja, okay.
So.
Ja, das verstehe ich.
Und die Handzeichen des Dirigenten noch nicht kennen.
Ja.
So. Und da, so. Trotzdem stimme ich dir vollkommen zu. Denn ich finde, ab jetzt müssen wir neu rechnen. Und wenn wir nach dem 10., 12. Spieltag immer noch so Auftritte haben, wie in Heidenheim, und immer noch groß und jung und immer noch, ne, auch Kownacki war ja eine Katastrophe, darf man ja auch nicht ganz vergessen da vorne. Ne, das geht ja jetzt nicht nur, die Leute schießen sich immer auf diese beiden Leute ein, aber Fehler haben da auch noch genug andere gemacht. Du hättest auch 8 auswechseln können zur Pause. Ne?
Ja.
So, aber wenn wir nach dem 10., 12. Spieltag noch so aufstellen und noch so uns präsentieren, ja, und immer noch kein Team, dann bin ich der Erste mit Fackel und Mistforge auf den Barrikaden. der sagt, Alter, jetzt aber.
So geht's nicht mehr. Ne? Ja.
So, aber also ist dein Appell, aber jetzt zu verlangen, dass jetzt schon alles perfekt laufen muss, wo sich diese ganzen, das Orchester im Prinzip diese Woche zum ersten Mal komplett gesehen hat überhaupt. Ja. Das ist ein bisschen vermessen, weil es ist kein Computerspiel. Also so ein bisschen
alleine,
auch eine Klassenstruktur, auch die Atmosphäre in der Schulklasse muss sich erstmal finden, wenn neue Leute dazukommen und es sind ja auch Leute, die halt viel Geld verdienen, wie Cater, um die sich dann sozusagen alles drehen soll. Und da fragen sich die anderen, die schon da sind, natürlich auch, na, will ich erstmal sehen, ob ich für die auch wirklich laufe.
Ja, alleine was so ein geiles Indiz auch dafür ist, was du gerade beschrieben hast, dass die halt alle noch nicht so richtig beieinander sind. Raphael Boré hat seine offizielle Vorstellung und die erste Medienrunde, glaube ich, gestern gehabt.
Ja.
Ne? Also ein zeigt einfach auch, ja, wie oft hat er bislang mit der Mannschaft trainiert? Dreimal?
Ja, dreimal. Ich glaube einmal vor Heidenheim und jetzt ist Donnerstag, jetzt vielleicht schon 5, 6, 7 Mal. Aber das meine ich, ne? Und das muss sich entwickeln. Und da sind andere Mannschaften hängen genau in der gleichen Scheiße. Ne?
Ja. Wenn du dir
Gladbach anguckst, also, aber dann ist Köln ist auch so ein Beispiel, gegen die wir jetzt spielen. Wen haben die verloren hier? Skiri haben die verloren und wie heißt er denn? Der Linksverteidiger, der auch Hector.
Ach so, Hector.
Absolute, die haben Paccarada geholt, ein super Spieler, aber es dauert alles, bis sich das findet. Ne? Ja. So, und deswegen, also das wird ein extrem spannendes Spiel.
Aber das ist doch eigentlich, also im Prinzip ist der Blick ja dann doch auch gar nicht so weit weg von dem Verständnis für die Automatismen in der Fanbubble. Er ist bloß einfach deutlich differenzierter als das, was man überproportional laut derzeit in der Echokammer Social Media mit Blick auf Werder und Werner hört.
Ja, und die Hardcore-Rücktrittsforderungen sind ja auch jetzt nicht die Mehrheit. Ja? So ist es ja nicht. Es ist ja nur ein Teil. Und wie gesagt, du meinst das ja auch schon. Die Emotionen kann ich total nachvollziehen, auch die Ungeduld und so. Ich kann nur halt einfach nur nochmal daran appellieren und jeder, der einen Mannschaftssport mal gemacht hat und gerade Fußball, wir haben das beide gespielt, so wir wissen, dass das solche Sachen auch viel mit zwischenmenschlichen Dingen zu tun haben, mit Teambuilding, mit dieses ganze Ubuntu, das kannst du nicht verordnen. Ne?
Letzten Endes dann aber eben auch zu sagen, ja, verstehen wir, ja, wir sehen es sogar an bestimmten Punkten, zumindest die Skepsis wächst bei uns. Da rauszugehen und zu sagen, okay, jetzt muss dann auch langsam liefern, egal ob es jetzt Werner oder das Team ist, aber es muss jetzt halt dann langsam, weil sonst wird es dann auch sportlich wieder bedrohlich, ne?
Ja, also es muss jetzt eine Kontinuität, ich glaube, wir werden jetzt auch nicht, es wird immer noch mal so ein Rückschlagspiel geben, ja, das wird immer passieren. Aber es muss jetzt zumindest erwarte ich
die neue Idee erkennbar sein.
Ja, und gegen Mainz war es ja schon so ein bisschen zu sehen. Und ich erwarte jetzt auch, also jetzt ist wirklich der Moment, wenn du jetzt eine Woche lang alle beisammen hast, deine neuen, und ja diesen Übergang schon einleiten willst und sollst und musst irgendwann. Also jetzt gibt es vor Köln wirklich, finde ich, wenig Argumente, weiter zu sagen, ja, jetzt müssen wir aber das Bewährte. Weil, wie gesagt, in Heidenheim kann ich den Gedankengang verstehen. Man muss aber auch sagen, es ist überhaupt nicht aufgegangen für das, was die Jungs aufgestellt wurden. Das haben sie nicht geliefert. Mhm. Und jetzt haben wir eine neue Situation. Und jetzt, denke ich, wird auch Ole reagieren müssen. Und ich finde,
er sollte. Perfekte Überleitung, weil ich so ein bisschen aufs Gas treten muss, wegen Mittagspause und so.
Ja.
Aber perfekte Überleitung, denn es wird mich jetzt mal wirklich brennend interessieren, was du glaubst, was Ole Werner macht. Lass uns mal die Aufstellung machen.
Ich find's total spannend. Er hat ja Friedel und Jung ausgewechselt zur Pause in Heidenheim. Die ja wirklich beide, also vor allem, was Friedel dagegen Dingschi macht, da musste ich echt dran denken, wie oft es in den letzten Jahren diese Situation auf Platz 11 beim Training gab.
Ja.
A11 gegen B11 und Dingschi und Friedel im Zweikampf, das war ja fast täglich auf dem Trainingsplatz, müsste das ja passiert sein.
Und, Knoten in der Beine.
Alter, und dann macht er den also wirklich, wie hüftsteif er da auch runter ist, ist wirklich. Also, ich glaube und ich wünsche mir, dass Friedel mal eine Pause bekommt.
Okay.
Und ich würde mir wünschen, dass Jung links innen verteidigt, was ja ohnehin seine Stammposition eigentlich ist. Ja. Darf man ja auch nicht vergessen, der Linksverteidiger, das ist ja, da hilft er ja aus im Prinzip.
Ja.
Er ist ja eigentlich ein Innenverteidiger.
Das ist eine geile Idee, ja.
Das würde ich mir wünschen mit Stark und Pieper. Denn Veljkovic kam rein, hat mich auch null überzeugt, muss ich ehrlich sagen.
Hat er auch eines der, wirklich der was für ein Fehlpass vor dem 3-2, meine Fresse.
Okay, du kannst alle reinnehmen, auch Stark sieht bei mehreren Gegentoren wirklich richtig mies aus. Mhm. So, aber das wäre meine Dreierreihe. Dann würde ich wirklich gegen Köln einfach was probieren. Gerade wenn du Jung hinten links in der Dreierreihe hast, der auch dann einen De Mann zum Beispiel noch stellen könnte. Ja, also dessen Schwächen defensiv hast du zum Beispiel gesehen beim 2-3 gegen Dingschi. Das ist sein Gegenspieler, der ist nicht mal im Bildausschnitt zu sehen. Ja, und Dingschi läuft rein und oder beziehungsweise schiebt ihn dann mit rechts da rein, ohne Gegenspieler. So, das ist dann natürlich der Nachteil an einem Offensiven, so, das wird dann auch nicht gesagt. So, aber das würde ich mir wünschen. Also, der Mann links, Linnen auf der 6, Weiser rechts. Und dann möchte ich Steyer und Keita, weil mich Romano auch alles andere als überzeugt hat. Die Defensive war Katastrophe, aber die Offensive war in Heidenheim auch Katastrophe, wenn man mal ehrlich ist.
Bestimmt,
also, da kam gar nichts. Steyer war eine Katastrophe. Vergibt dann auch noch diesen Riesen.
Riesenchance, ja, stimmt.
Das wäre das 1-1 gewesen. Denn weiß nicht, ob wir das Spiel dann verloren hätten.
Ja, genau.
Schmied auch, wirkte auch, den.
Gehemmt.
Ja, diesem aggressiven Zweikampfverhalten der Heidenheimer nicht gewachsen. Also ich wünsche mir Keiter und Steyer auf der 8. Und ich wünsche mir vorne Duxch und Boré.
Okay. Bei mir sieht's ähnlich aus, aber ich glaube an ein paar andere Punkte. Ich glaube, dass Friedel nochmal das Vertrauen kriegt von Werner. Mhm. Also ich glaube, dass er dann Pieper stark Friedel spielt. Ich glaube, dass Demann links spielen wird. Mhm. Ich glaube, dass er
Groß oder Linnen ist die Frage.
Er wird mit Grosso spielen und mit Weiser. Und ich glaube, er wird wieder mit Stay und Schmied anfangen und dann mit Duxch und Boré vorne drin. Mhm.
Duxch und Boré glaubst du auch, ne?
Ja, das glaube ich auch. Das
finde ich eine richtig heiße Kombination, ey.
Ja, da bin ich mal gespannt. Also das kann ich mir wirklich gut vorstellen, wenn Boré jetzt noch ein bisschen mehr Bindung zum Team hat. Und ich glaube, dass Keita relativ früh kommen wird. Also ich glaube, dass er den, je nach Spielstand, dass er den schon in der 60. oder in der 65. bringt.
Aber warum bringst du ihn dann nicht von Anfang an?
Ja, weil ich vermute, dass Ole Werner den mit Samthandschuhen anfasst. Ja, und er ihn nicht sofort in den ersten hitzigen 45 Minuten bringt, auch auf die Gefahr, dass er in den ersten 20 Minuten dreimal auf die Socken kriegt und wieder raus muss. Wirklich eine Vermutung einfach, ne? Ja. Deswegen glaube ich, dass es so läuft und außerdem unterscheidet es sich ja auch ein bisschen von dir. So, und jetzt muss ich leider ein bisschen Gas geben. Lass uns noch einmal kurz die Tipps machen.
So eilig ist es schon.
Ja,
ich habe trotzdem das Gefühl, ich hab ein bisschen Angst gerade mit dem Mann und Weiser, weil Köln ja gerne über Außen spielt und dann Flanken. Ja. Das sind natürlich da genau diese Rückräume, die ja nun schon Beste und Dingschi ganz gut ausgenutzt haben. Da habe ich ein bisschen Schiss und hoffe, dass da auch der Mann das gut hinkriegt und nicht nur an die Offensive denkt. Ich glaube trotzdem, dass wir gewinnen 2-1.
2-1. Okay. Hatte ich auch kurz überlegt, das zu sagen, aber ich glaube, dass uns der klare Befreiungsschlag nicht gelingt. Deswegen glaube ich 2-2.
Okay. Wärst du mit 2-2 zufrieden?
Nein.
Nein, definitiv nicht.
So, und es tut mir total leid, dass ich jetzt so aufs Gas treten muss, aber meine Pause ist leider vorbei. Ja. Nichtsdestotrotz würde ich hinten raus gerne auch an alle anderen nochmal sagen, Leute, auch in Social Media die letzten Tage, alle ein bisschen runterkochen. Wir sind im Prinzip ja alle auf einer Seite. Die einen wollen es früher und wollen schneller und wollen es unerbittlicher und die anderen sagen, gebt ihm noch ein bisschen Zeit. Aber ich glaube, wir sind alle der Meinung, okay, es muss langsam was passieren. Egal, ob mit ihm oder ohne ihn oder beziehungsweise ein Ding ist es nicht egal. Und trotzdem glaube ich, dass das Spiel gegen Köln möglicherweise schon etwas sein wird, was ein bisschen Druck vom Kessel nimmt, weil zu Hause ja, Weserstadion 18:30 Samstagabend, Flutlicht, ausverkauft, soweit ich das richtig gesehen und verstanden habe. Das ist doch eigentlich zumindest ein Rahmen, der dazu einlädt, ja, Wiedergutmachung zu betreiben. Oder siehst du das
nicht? Ja, so? Und es geht ja auch nicht darum, dass Kritik nicht erlaubt sein soll. Also da sind wir ja nun die Ersten, die das seit Jahren hier jede Woche machen.
Ja.
Ich glaube, das einzig Ärger, also was mich halt wirklich geärgert hat und auch mich ein bisschen abgeturnt hat, dass ich da tagelang gar nicht reingeguckt hatte, ist halt manchmal so diese anmaßende Haltung zu sagen, man weiß das alles besser, die sind alle doof, ne? Mhm. Oder der will was Böses oder der hasst junge Spieler oder diese, also, ne, das ist so, ne, ja, erst war ich Virenexperte, dann Militärstratege und jetzt bin ich Hobbybundestrainer und ich weiß alles besser. Da denke ich dann manchmal, ey, der Ton, also da sitzen ja nun keine Schimpansen auf der Trainerbank bei Werder Bremen. Auch wenn man da nicht immer derselben Meinung ist, kann man sich ja zumindest manchmal Mühe geben zu verstehen, warum da solche Entscheidungen so fallen, wie sie fallen. Man muss es ja nicht richtig finden, aber dann mal gleich alle für gehandicapt zu erklären oder für böse oder für dumm oder für, das ist so ein Ton, wo ich denke, ey, das bringt wirklich keinem was, weil wir sind alle wahnsinnig schlau zu Hause auf der Couch, aber vielleicht gibt's ja auch noch andere schlaue Leute, die da jeden Tag
haben. Haben wir eben trotzdem kein umfassendes Bild von der Situation?
Nein, hat man einfach nicht und das gilt für jedes Thema und das gilt ja auch für uns, wir stochern ja auch nur rum.
Bin ich in der Sache zu 100% bei dir, ihr Lieben. Kommt gut in Richtung Wochenende, ist ja morgen dann schon Freitag, Samstag ist bereits das Spiel und ich hoffe, dass wir uns danach wieder hören und ja, wirklich ein bisschen Druck vom Kessel nehmen konnten. Werder hoffentlich 3 Punkte eingefahren hat, Thomas glaubt ja auch dran. Insofern, also, drückt die Daumen, kommt gut ins Wochenende und wir hören uns nach dem Köln-Spiel wieder und dir, mein Süßen, wir schnacken.
Ja, und kommen denn noch Blumen jetzt diese Woche von dir?
An dich?
Ja, oder zumindest.
Ja, natürlich, lass dich überraschen.
Ein charmantes Duckface.
Also, haut rein, bis dann.